Heute mit der Aktivistin, Kuratorin und Speakerin Mirka Lotz.
Ich fand das halt vor allem witzig. Wir machen ja in Deutschland viel, was ich Fehlbedarfsfinanzierung für nicht kommerzielle oder für, also in irgendeiner Form von Fehlbedarfe finanzieren soll. Aber was ist denn das für ein Fehlbedarf von weißen Cis-Männern? Also wo haben die denn einen Fehlbedarf? Die haben ja schon den ganzen Markt. Also ich verstehe eigentlich gar nicht, warum, ich habe nichts gegen weiße Cis-Männer, aber eigentlich gibt es genug Gruppen, die man fördern müsste und die vor allem momentan keine Förderung bekommen.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Mirka Lotz im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie ist Veranstalterin, Projektmanagerin, Kuratorin, Netzwerkerin und engagiert sich für die Gleichberechtigung in der Musikbranche. Und wenn man über sie recherchiert, dann fallen schnell solche Begriffe wie umtriebig oder leidenschaftlich und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Mirka.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Ich hatte das ja jetzt gerade eingangs schon beschrieben. Zum Teil fühlt es mir in den Vorbereitungen und in Recherchen gar nicht so leicht zu durchschauen, was du so alles machst und was du gemacht hast. Ich muss aber irgendwann mal irgendwas beim Titel vom Podcast dazu schreiben oder andersrum gefragt, was steht denn auf deiner Visitenkarte?
Oh, ich habe ja nicht nur eine.
Das ist ein guter Trick.
Also eigentlich das, was du gerade gesagt hast, Speakerin würde ich noch und Aktivistin. Also meistens sage ich Kuratorin, Speakerin, Aktivistin und das sind so die drei Sachen, die ich mache. Und dann kommt es immer darauf an, ich mache ja nur Projekte im Endeffekt und da halt sehr unterschiedlich ist. Zum einen eben Festivals und Events, gerne so im öffentlichen Raum oder nicht nur eben mit Bezug auf Musik, sondern auch mit bildender Kunst, mit Politik, mit Community Building. Und dann natürlich wieder Workshops zum Thema Gender Equality, aber auch ganz allgemein Musikindustriewissen. Also wir haben jetzt gerade einen zum Thema Förderung gemacht, wie man einen Förderantrag schreibt. Wir haben einen Leitfaden Awareness erstellt. Wir haben jetzt gerade einen der Netzwerktag Awareness war jetzt gerade und der Fachtag Awareness kommt 2022 in München. Also sehr unterschiedlich einfach, was ich mache, würde ich sagen.
Ah, okay. Okay, ich sehe schon, aber dann ist in der nächsten Stunde auch sehr viel drin. Das freut mich umso mehr. Wie bei jedem Gast frage ich immer am Anfang, wie ging das denn los bei dir? Wie hast du denn den Weg in die Musikbranche gefunden?
Über Umwege, also gar nicht so klassisch, sondern sag mal so, ich habe in der Schule angefangen, so mit der SMV und habe da schon Partys organisiert, wollte eigentlich schon immer Konzerte, wusste aber nicht so recht, wie ich da anfange und es hat dann noch bis zum Studium gedauert und dann habe ich zufällig Leute kennengelernt, die gerade dabei waren, einen Verein zu gründen und gemeint haben, ja, dann mach doch mit und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich halt mit und das war jetzt vor 10 Jahren ungefähr. Da haben wir einen Außenhof gegründet in München, weil wir eben das Gefühl hatten, in München kommen die Bands, die wir gerne hören, eigentlich nie auf die Bühne, weil es einfach, nicht weil es das Publikum nicht gäbe, sondern weil es den Ort nicht gibt oder den Veranstalter nicht gibt. Und da haben wir einfach gesagt, diese Lücke füllen wir jetzt und wir finden es auch langweilig, so normale Locations zu bespielen. Wir wollen eigentlich lieber raus aus den normalen Sachen und uns eigene Orte schaffen und die mit Licht und Kunst bespielen. Ja, und da hat sich das so ergeben. So, und dann bin ich noch ein bisschen abgedriftet in die Uni, habe noch so eine halbe Promotion in Soziologie angefangen, war da beim Filmfest München sehr lange, habe da dann auch Events kuratiert, die quasi so zwischen Film und verschiedenen Formen standen und bin dann letztendlich zu einer Booking-Agentur quasi abgeworben worden. Habe dann eine eigene Agentur gegründet, habe dann festgestellt, dass Booking irgendwie zwar Spaß macht, aber immer, wenn man jemand aufgebaut hat, wird die Band einem geklaut von der größeren Agentur. Und habe dann festgestellt, eigentlich sind Events und Festivals das, wo mehr Blei hängen bleibt und wo man auch dann so langfristig weniger in den Burnout geht, würde ich sagen.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du findest das gar nicht so klassisch. Tatsächlich finde ich das total, also in Anführungsstrichen klassisch, so dieses, ich mache mal irgendwas, ich mache mal Veranstaltungen, ich mache mal Konzerte, ich verwirkliche mal so meine oder unsere Vision. Ne? Innen-Außenraum hast du angesprochen. Das ist, ich glaube, auch ein Verein, ne?
Ja, das ist ein gemeinnütziger Verein.
Also wenn ich das richtig gesehen habe, waren das ja wirklich, du hast es jetzt so lapidar erzählt, aber das waren schon sehr außergewöhnliche Orte und außergewöhnliche Konzerte, die ihr da veranstaltet habt, oder?
Ja, also wir haben, so unser Klassiker ist das ISA-Konzert. Und das ISA-Konzert ist eigentlich deswegen entstanden, weil wir damals gesagt haben, jetzt haben wir irgendwie den Verein, jetzt wollen wir irgendwas machen, wie fangen wir denn jetzt an? Jetzt ist Sommer, schön, eine Band hat angefragt, ob sie spielen kann aus England. über Freunde oder, nee, die haben das, glaube ich, auf Facebook gepostet und wir so, ja, machen wir das doch. Und wo machen wir das? Naja, wir haben ja keinen Ort. Okay, wir setzen uns an die Isar unter einem Baum, wir schmücken den, wir machen da Lichter dran.
Haben wir noch in München, ne? Also,
ja,
ist alles,
genau, das war jetzt in München. Und dann haben wir so überlegt, so, ja, okay, holen wir noch eine Münchner Band dazu und die haben, also ich glaube, die haben gedacht, da kommen dann 5 Leute und setzen sich so unterm Baum zusammen und dann hat es auch noch geregnet. Aber dann waren 150 Leute bei unserem ersten Konzert und seitdem ist das mit, sagen wir mal, 2 bis 3 Tagen Vorankündigung bis zu 500 Leute.
2 bis 3 Tage Vorankündigung?
Und zwar, teilweise haben wir noch nicht mal die Bands angekündigt. Also wir, teilweise haben wir einfach nur, weil wir zum Beispiel Bands hatten, die größer waren oder die schon irgendwo fest gespielt haben und die aber auch bei uns spielen wollten, dann haben wir einfach gesagt, ist egal, wir kündigen den Namen erst gar nicht an, sondern sagen einfach den Termin an und dann kommen die Leute trotzdem.
Das ist ja irre. Also so ein Standing habt ihr dann quasi, weil die Leute auch vor allen Dingen wegen der Atmosphäre dann wahrscheinlich kommen, ne?
Ja, definitiv. Ja. Also auch die Bands natürlich. Und das bei der Isar-Sache ist natürlich auch nochmal besonders, weil nicht nur so dieses Deko-Konzept so ganz jedes Mal anders ist, sondern auch, weil die Bands unverstärkt spielen. Das heißt, auch die Stimme, nichts wird verstärkt, das ist ganz intim und macht nochmal eine ganz andere Atmosphäre so irgendwie aus.
Und da kommen dann ein paar hundert Leute.
Ja.
Unverstärkt. Und das ist krass. Okay. Es ist sehr still dann, ne?
Es ist sehr still, ja. Doch, also es ist erstaunlich, wie gut es funktioniert. Es gibt natürlich Bands, die funktionieren ein bisschen besser. Wir hatten zum Beispiel die Moonband mal. Das ist natürlich, die sind relativ laut. Oder aus Kanada, wie hießen sie? Wir hatten so viele kanadische Bands.
Ja. Okay.
Fällt mir nachher vielleicht wieder ein. Aber also es gibt quasi so ein bisschen lautere Band. Impala Ray hatten wir zum Beispiel. Die waren natürlich für so ein Setting super, weil die einfach so Bam machen, dass du einfach auch ohne Verstärkung die noch viel zu weit wahrscheinlich sogar hörst.
Okay, ja, abgefahren. Aber das zieht sich, glaube ich, so durch bei dir, bei euch, dass ihr quasi auch wirklich immer sehr ungewöhnliche Locations findet oder auch sehr ungewöhnliche Events daraus dann am Ende macht. Stelle ich mir natürlich auch immer die Frage, was sind denn eigentlich so die größten Schwierigkeiten, wenn man das macht, die Location zu finden, die Idee überhaupt zu haben oder am Ende dann irgendwie so die Umsetzung vor Ort?
Das ist unterschiedlich. Teilweise Tatsache, den Ort zu finden. Mittlerweile weiß ich aber auch, wie einfach es ist, eigentlich Orte zu genehmigen zu lassen. Am Anfang haben wir das nicht so genehmigt, muss man ja auch sagen. Wir haben jetzt zum Beispiel im Sommer ein Festival gemacht, was für Musik vorgefördert wurde. Und da wollten wir erstmal eine Parade machen durch den Olympiapark in München. Haben uns dann aber wegen Corona dagegen entschieden, haben gesagt, wir machen 3 stationäre Orte. Und einer davon war aber zum Beispiel der Olympiasee auf Tretbooten. Und ich hatte gedacht, dass die uns das niemals genehmigen. Und das Lustige war eigentlich daran, dass das größte Problem für die nur war, dass die nicht wussten, wem der Olympiapark gehört. Und dann sagte uns das Kreisverwaltungsreferat, ja, fragen Sie doch mal bei der Olympiapark GmbH nach. Und die Olympiapark GmbH sagte, nee, das gehört der Landeshauptstadt München. Das war so, okay. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir einfach das okay von den beiden potenziellen EigentümerInnen haben und machen jetzt mal, ne?
Und so. Das ist ja super.
Ja, also
das ist
so
geht's.
Ja, es ist manchmal wie bei Asterix und Obelix.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, du hast das jetzt gerade so abgerissen, was du noch weiter gemacht hast. Und wenn ich das richtig sehe, Innen- Außenraum gibt es ja quasi auch, ich glaube, seit 2010 immer noch. Ne? Das findet weiterhin statt, sofern es stattfinden darf auch, ne? In der aktuellen Zeit. Du hast es gerade gesagt, du hast im Grunde genommen eine Agentur gegründet. Die war zuerst gedacht als Booking-Agentur. Mhm. Du hast doch schon die ersten Gründe so geschildert. Wie kam dann für dich, also du machst es, glaube ich, mit jemandem anders noch zusammen, so die Idee, naja, also mit dem Booking, lass uns das doch lieber ein bisschen wandeln. Also was waren so die Gründe für den Wandel?
Also Florian hat noch länger Booking gemacht als ich, Tatsache. Ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es so frustrierend war. Wie gesagt, man hat einfach diesen Aufbau gemacht von einer Band, die keiner kannte, hatte 3-4 Wochen Touren durchgemacht und dann waren die auf einem Punkt, wo sie dann einem quasi weggefischt wurden. Und das ist einfach sehr frustrierend und vor allem, man hat dann auch einfach nie den Punkt, wo man dann das Geld wieder, also die Zeit wieder reinholt, das Investment. Im Endeffekt, das siehst du ja jetzt auch gerade, dass alle Leute ins Management abwandern. Weil Management, wenn du genug Kontakte hast, dann ist das deutlich einfacher verdientes Geld als Booking, ne? Weil Booking ist immer gefährlich, dass du abgegriffen wirst. Management ist nicht so heikel, weil da gibt's nicht so viele Leute, die das machen.
Ja, ja.
Und also Florian ist tatsächlich ein bisschen mehr abgewandert in, der arbeitet jetzt für eine Presseagentur oder für Zeitung, Online-Portal. Und ich bin quasi mehr in das Festival-Ding. Wir machen immer noch mal wieder was zusammen und wir machen auch zusammen in den Außenraum, aber es ist dann so ein bisschen auseinandergedriftet. Und dann kam noch unsere zweite Agentur dazu, die ich wieder mit anderen Leuten gegründet habe, Save the Dance, die sich eben mit Awareness, Diversity, Inklusion, aber auch mit Professionalisierung im Musikbereich beschäftigt.
Ja, da können wir vielleicht später noch mal zu, denn du hast ja während deiner Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich hast du ja viele Events nochmal begleitet. Da würde ich schon nochmal gern drauf zurückkommen, weil das ja eigentlich immer so die Basis ist von dem, was du mit der Agentur machst, ne? Forward like Waves.
Forward like Waves, ja.
Genau. Und ich hatte gerade gefragt, wie stark hat sich das Geschäftsmodell gewandelt, das hast du gerade nochmal beschrieben und wir sind da so mal ein paar Dinge so aufgefallen, die, die sind mir besonders aufgefallen, du ja auch gesagt hast, naja, also wir wollen gerne in den öffentlichen Raum rein, ne? Gerade in München, du hast auch viel gemacht für den öffentlichen Raum, es geht um Aufwertung, es geht um Wiederbelebung, warum ist dir das so wichtig?
Ich finde, gerade in Städten ist der öffentliche Raum da, wo verschiedene Gruppen aufeinandertreffen. Also verschiedene Menschen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Herkünfte, verschiedene Schichten, Milieus. Das ist das, wo auch Konflikte ausgetragen werden, also wo man auch einfach so ein Potenzial hat, irgendwie auf Versöhnung, Integration, wie auch immer man es nennen möchte. Wir hatten letztens ein kleines Mini-Festival am Giesinger Bahnhof und da ist eine ganz, ganz große Menge an obdachlosen Menschen. Und das ist für viele ist das ja total schwierig, so wenn man so auf so eine ganze Gruppe oder einen Pulk stößt. Und das war aber irgendwie total schön, weil auch die Betreiberin vom Giesinger Bahnhof, also von diesem Kulturzentrum, ein total gutes Verhältnis zu diesen Menschen vor Ort hatte und die auch irgendwie mit denen kommuniziert. Und dadurch hat das irgendwie, die hatten richtig Spaß bei diesen Konzerten und haben dann sogar Geld gespendet. Also das fand ich total schön vom Gefühl her, dass da so viele verschiedene, da waren Familien, da waren Obdachlose, da waren Studentinnen. Also es war einfach so ganz bunt gemischt, was man halt gerade in so teuren Städten wie München sehr selten hat. Und auch Berlin ist ja sehr, sehr genauso homogen in sehr vielen Orten. Also wir haben ja generell das Problem, dass in Städten meistens sehr homogen in den Innenstädten, vor allem in diesen Party-Kulturorten, irgendwie gelebt wird. Und man tut so ein bisschen, als ob es kein anderes Leben gäbe. Und das findet dann aber doch statt. Und das ist halt wichtig, finde ich, dass man das zusammenbringt und denkt auch.
Mhm, das stimmt. Dann lass uns nochmal, oder vielleicht vorneweg nochmal so, vielleicht hast du nochmal, gibt es so ein Event, so das abgefahrenste Event, das aufwendigste Event, das du eigentlich so mal erlebt hast? Also vielleicht gar nicht, was du veranstaltet hast, weil ich finde das auch schon alles ziemlich cool. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dann vielleicht auch nicht so diejenige Person bist, die jetzt immer ständig auf ganz normale Clubkonzerte geht, sondern sich vielleicht dann auch da mal umschaut.
Also ich bin total großer Fan von Marc Zimmermann und Lunastrom und der macht einfach im Sommer immer diese Lunastrom-Midsommerpartys, die einfach unglaublich gut gemacht sind mit so Lichtinstallationen in Bäume, in Flüsse, mit Kunst und Musik und es ist einfach wirklich schön und wir haben vor vielen Jahren 10 Jahre Lunastrom in den Außenraum hat da quasi mitgearbeitet, in der ehemaligen Schlafwagenfabrik, wo der Orient Express hergestellt wurde. Und da haben wir irgendwie 3 Wochen diese Fabrik, da sind schon Bäume drin gewachsen, geputzt und sauber gemacht und von einer Todesfalle in eine begehbare irgendwie verwandelt. Und dann wurden diese, also es waren mehrere tausend Quadratmeter, das war unglaublich. Für ein 3-Tage-Event im Endeffekt.
Das habt ihr hergerichtet?
Mhm. Mit ganz vielen Freiwilligen, muss man auch dazu sagen. Also das war aber wirklich sehr viel Arbeit für eigentlich, also wir sind nicht bezahlt worden dafür, das war wirklich reiner Spaß in der Freude. Und das war aber wirklich schön, auch wenn es extrem anstrengend war. Und ich weiß nicht, jetzt heute in meinem Alter, jetzt würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, aber da waren wir noch jung und idealistischer. Aber das ist ja auch schön, wenn man so das dann noch machen kann. Ja, da hatten wir einfach 1000 verschiedene Kunstinstallationen, Lichtinstallationen, ganz tolle KünstlerInnen, die gespielt haben. Und das war einfach nochmal, weil einfach solche Orte so selten sind, gerade hier. Also im Osten, glaube ich, hat man noch sehr viele solche Orte, aber in München gibt es eigentlich gar nichts mehr.
Ja, aber wenn ich das so höre, wenn das die Fabrik war, wo der Orient Express gebaut wurde, da muss ja eigentlich jeder Marketingverantwortlicher aus München irgendwie sofort sofort ganz himmelig werden.
Keine Ahnung, also ich glaube, es waren die Schlafwegen für den Orient Express so. Muss ganz
gut sein. Okay.
Das lag also, ganz lange irgendwie brach. Ja. Ich meine, das ist Neuaubing, das ist nicht gerade in der Stadt, ne? Also das ist halt S-Bahn-Bereich. Und in München ist es so, wenn du irgendwas machst, was außerhalb von dem 10 Minuten U-Bahn-Zirkel ist, dann ist, nee, das ist viel zu weit. So 10 Minuten oder so viel fahre ich aber nicht. Also Münchner sind sehr zentriert, so in ihrem Viertelchen und dann nochmal so ein bisschen auf die Innenstadt, aber sie gehen nach außen. Hat sich ein bisschen gebessert in den letzten Jahren, aber nicht viel.
Okay. Das ist eigentlich schon fast eine Überleitung zu dem, womit du dich alltäglich ja auch fast schon beschäftigst. Du hast dann mal 2017 ein Showcase-Festival und eine Konferenz gemacht, die sich ja sehr stark mit diesen Themen beschäftigt, die du so auf deiner Agenda hast. We Make Waves. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, ein Programm, das sich vor allen Dingen errichtet an Frauen, sowie trans, sowie nicht-binäre Menschen, wenn ich das richtig gesehen habe, das erste auch so überhaupt in dieser Form international. Was war für dich der Auslöser, das zu veranstalten, das anzuschieben?
Ich glaube, das sind einfach so die Erfahrungen, die man macht in der Musikindustrie, wenn man nicht cis-männlich ist. Und am Anfang fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Also mir ist sehr lange nichts aufgefallen. Und dann doch immer wieder. Also es gibt so Klassiker. Zum Beispiel, wenn ich als Speakerin auf eine Konferenz gehe, wird mir öfters mal gesagt, dass ich hier nicht reingehen darf, weil das hier für Speaker ist. Das war besonders lustig an einer Konferenz, wo ich auf 4 verschiedenen Panels war. Also es war so, und das werden Männer nicht gefragt. Oder dass wir alle, die wir als Frauen gelesen wurden, haben das normale Band bekommen und alle Männer, egal ob sie gesprochen haben oder nicht, haben das Priority Access Band gekriegt. Das passiert auch ganz oft. Also ganz so diese Stereotypen, Vornamen und das Behandeln von Menschen aufgrund von diesen, das passiert ganz schnell. Oder dass man halt auch mit Sexismus, sexualisierter Gewalt und so weiter zu tun hat. Und das waren so Frustrationen. Und ich habe ganz lange mit vielen verschiedenen Leuten darüber geredet. Und das hat wirklich so ein paar Jahre gedauert, bis ich Leute gefunden hatte, die irgendwie das auch machen wollte. Und da war ich total glücklich, weil ich mit Melissa Perales zusammengekommen bin. Und da haben wir quasi diesen ersten Schritt getan mit We Make Waves, um irgendwie zu gucken, wie können wir voneinander lernen, wie können wir herausfinden, wie wir nicht immer wieder dieselben Fehler machen und wie können wir so Best Practices sammeln und Wissen austauschen und uns irgendwie noch mehr zusammenbringen, würde ich sagen.
Wie war so das Fazit des Festivals? Wie würdest du das beurteilen?
Also per se inhaltlich war es super. Also da kann man nichts sagen. Aber es war schon ein ganz schön krasses Festival und wir haben auch einfach viele Fehler gemacht, wo man halt, man lernt halt manchmal nur mit Schmerz. Das ist halt auch so ein Teil der Musikindustrie.
Okay. Was waren das für Fehler? Also in der Veranstaltungsdurchführung oder meinst du inhaltlich?
Ja, also wie wir es aufgezogen haben, auch welche Menschen da zusammengearbeitet haben, was es nicht immer so ganz harmonisch lief und wo man vielleicht, jetzt würde ich das ganz anders handhaben und damals war ich einfach da noch zu neu, zu überfordert und dachte, das wird schon und das wurde aber nicht besser. Teilweise muss man auch einfach mal einen Schlussstrich ziehen oder muss halt auch vorher anders kommunizieren, aber das sind halt so Klassiker, ne, dass man irgendwie aneinander vorbeiredet und sieht, am Ende, es ist zwar echt super gelaufen, aber wir haben uns eigentlich alle fast umgebracht dafür. Dieses Burnout-Problem, wo du halt echt siehst, so, du bist eigentlich schon völlig drüber und alle sind völlig drüber. Und zum Beispiel, dass wir zu spät Leute reingeholt haben, die uns unterstützen, weil wir die Idee so festhalten wollten. Ich glaube, das ist so ein Klassiker. Man will diese Idee so ganz konzentriert festhalten und Leute dazu holen, das gefährdet das dann irgendwie so ein bisschen im Gefühl. Oder ich müsste die dann einarbeiten. Ich habe überhaupt keine Zeit, die Leute einzuarbeiten. Aber die würden mir ja helfen. Aber ich habe keine Zeit. So. Auch das ist so ein Klassiker.
Das ist so ein Klassiker in der Arbeitswelt generell, ne? Ja, stimmt. Puh, was war denn, wenn ich das jetzt höre, du sagst so, boah, das Ding war ja eigentlich zwar so ein Leuchtturm, aber auch so ein bisschen zwiegespaltenes Fazit höre ich da jetzt so auch raus, also so persönlich vor allen Dingen. Was war dann für dich so der nächste Schritt, dich quasi, oder die nächste Motivation, sich dann nochmal wieder aufzuraffen, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertrieben, und dem Thema zu widmen?
Naja, dann bin ich ja quasi zeitgleich ja in die erste Kohorte von Key Change mit aufgenommen worden. Und das war natürlich dann schon nochmal so ein Push. Also einfach dadurch, dass man da so viele internationale neue Kontakte hatte und auch nochmal, damals hatten wir ja noch Glück, wir konnten uns ja noch treffen. Die letzte Kohorte, die hat ja überhaupt nicht sich sehen können. Die sind jetzt gleich durch und haben sich einmal kurz getroffen. Wir haben uns ja auf verschiedenen internationalen Festivals getroffen. Wir hatten sehr viel Austausch, sehr viel Workshops. Da haben sich auch wirklich sehr langfristige Sachen daraus ergeben. Und das hat schon viel geholfen. Und dadurch hat man auch einfach sehr viel Sichtbarkeit bekommen für sich selber, also auch und für das Thema. Und da habe ich einfach sehr viele Anfragen bekommen, so in der Folge.
Ja. Vielleicht kannst du einmal aber noch mal kurz erklären, was KeyChange ist, was es macht und was diese Kohorte zu bedeuten hat.
Also KeyChange ist eigentlich ursprünglich mal von der PRS Foundation in England gegründet, also der britischen GEMA, weil die festgestellt haben in ihren Mitgliederzahlen, dass sie kaum Flinter haben, die SongwriterInnen sind. Und also wirklich ganz klein, ich glaube 10% oder was, also fast nichts.
Und kannst du das vielleicht auch einmal kurz erklären, Flinter?
Ja, Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Menschen. Wir versuchen, das Frauen zu verzichten, weil wir der Meinung sind, dass das nicht inklusiv ist in der Sprache und weil gerade nicht-binäre und Trans- und Agender-Menschen genauso Diskriminierung und Marginalisierung erfahren wie Frauen, aber oft nicht mitgedacht werden. Genau, und Frauensternchen benutzen ja manche Leute, da sind wir aber auch nicht Fan von, weil Frauen sind Frauen, Transfrauen sind Frauen, nicht-binäre Menschen sind kein Sternchen. Also das löst quasi keine Probleme, wenn man Frauensternchen sagt, sondern für manche, vor allem für viele Transpersonen, ist es so eine Infragestellen, als ob sie echte Frauen wären. Und deswegen ist das, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir Flinter oder Flinter Plus, also alle, die sich nicht als cis-männlich irgendwie bezeichnen, als Begriff verwenden.
Okay. Sorry, jetzt habe ich dich auch komplett rausgebracht, ne? Also nochmal. Aber ich muss ja immer ein bisschen nachfragen, damit auch, ich habe mich vorbereitet, aber viele Leute hören, glaube ich, zu und können damit dann nicht immer so viel.
Ja, ja, wir nennen das Bubble Speak. Es ist ganz schlimm am Anfang, weil man echt erstmal so ganz viele neue Wörter lernen muss, die aber voll sinnvoll sind, wenn man es sieht. Ich meine, ich habe heute gerade einen Beitrag gesehen, dass alleine es irgendwie 2000 neue Corona-Wörter gibt. Also nur Wörter, die sich mit Corona und der Sprache drumherum beschäftigen.
Also abgefahren.
Ja, Wahnsinn.
In Deutsch?
Ja.
Wow.
Und das ist wirklich ziemlich viel. Und wenn wir überlegen, dass wir so uns dann in sowas so schnell reingewöhnen, wie viele Wörter wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch nicht wussten und uns aber immer noch so schwer tun mit diesen 10 Wörtern, die wir lernen müssen, um irgendwie gendergerecht irgendwie sprechen zu können, das ist schon witzig manchmal, wie Menschen sich so schwer tun können oder wollen. Okay, genau, ja. KeyChange wolltest du wissen.
Genau.
Genau, die haben dieses Creative Europe Projekt gestartet, zusammen mit dem Reeperbahn Festival, Zentrum Öst heißen die, glaube ich, in Schweden und noch ein paar anderen. Und in 6 Ländern, ich glaube jetzt sind 7, aber nagel mich nicht fest, zusammen eben ein Talentförderprogramm zu starten. Das ist zum einen für MusikerInnen, also für Flinter-MusikerInnen und für Musikindustrie-InnovatorInnen heißt das. Also Menschen, die einfach in der Musikindustrie arbeiten, aber hinsichtlich Gender Equality irgendeiner Form so sich besonders stark engagieren. Und da sind pro Land, lass mich überlegen, sind 6 Länder und es sind 10 Personen, das heißt 5 KünstlerInnen und 5 Musikindustrie. Mit mir zusammen war zum Beispiel Claudia Schwarz von Music Tech Germany, mit der ich jetzt auch noch viel arbeite, und Kat Frankie bei den KünstlerInnen oder Girl. Genau, und dann ist es halt in Estland noch, ich glaube Estland, Spanien und noch 3 Länder, die ich gerade nicht im Kopf habe. Aber also, es sind 6 Länder auf jeden Fall. Und mittlerweile ist, glaube ich, Kanada noch neu dazu gekommen und es ist, sind jetzt 72. Also es hat sich ein bisschen verändert. Und gleichzeitig, also diese Leute, die da ausgewählt sind für dieses Programm, kriegen 2 Jahre lang Unterstützung, Workshops, werden eingeladen zu Talks, Konferenzen, können als Künstlerin auf Showcase-Festivals international spielen, können Coachings bekommen, teilweise auch so kleine Mikro-Unterstützungen, also dass man Projekte realisieren kann. Also verschiedene Sachen, die man damit irgendwie, um so ein bisschen in die Richtung mehr Gender Equality in der Musikindustrie zu arbeiten. Und vor allem natürlich ist man einfach in einem Netzwerk von extrem vielen Leuten, die einfach im selben Thema arbeiten. Und das ist natürlich durchaus Unterstützung, die man da mitnehmen kann. Und halt, es sind halt auch viele Leute, die auch bei Majors arbeiten, zum Beispiel bei Domino war eine von unserer Kohorte aus England. Und da merkt man halt schon, dass man auch da einfach nochmal eine Reichweite hat. Also, dass man auch mal andere Leute kennenlernt, mit denen man vielleicht so, wenn man so aus der DIY-Szene kommt oder aus der Indie-Szene, vielleicht gar nicht so in Kontakt käme ansonsten. Oder im Klassikbereich oder keine Ahnung. Also, es ist halt ganz spannend, dass man auch so verschiedene Bereiche rein schnuppern kann, dadurch so ein bisschen enger. Ja. Und dann hat KeyChange so eigentlich im Nachgang entschieden, dass es eigentlich sinnvoll wäre, noch irgendwie eine strukturelle Maßnahme zu entwickeln. Und da kam dieser Festival-Pledge ins Spiel. Ja. Das heißt, Festivals und mittlerweile auch Organisationen können sich freiwillig selbst verpflichten, bis 2022, also nächstes Jahr, ein gendergerechtes Line-Up, also 50-50-Line-Ups zu machen. Egal, ob das jetzt Konferenz oder Festival ist oder in der Organisation oder was auch immer. Also das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und da sind relativ viele große auch mittlerweile dabei. Also zum Beispiel die BBC Proms sind dabei, das Reeperbahn Festival, Iceland Airwaves und viele mehr. Kann man alles nachlesen auf keychange.eu ist es, glaube ich. Und also jeder, der da möchte, kann auch quasi diesem KeyChange Pledge beitreten, egal wie groß oder klein die Organisation ist. Also auch das kleinste Festival aus Niederbayern könnte zum Beispiel, wenn die wollten, ein Teil von dem KeyChange Pledge werden.
Okay. Ja, das ist ja ganz interessant. Und da schließt sich für mich dann, oder was heißt, da schließt sich der Kreis, aber da kannst du natürlich extrem gut mitreden, weil du ja auch Booking gemacht hast oder zum Teil ja vielleicht auch noch machst, also kuratierst dann ein Festivalprogramm. Das bedeutet, du bist jetzt nicht eine Person, die sagt, naja, irgendwie, ich kann gut reden, sondern ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das selber oder ich mache das auch selber. Da wäre dann natürlich so wahrscheinlich die erste Frage, was sind denn dann die Schwierigkeiten, ein Festivalprogramm zu buchen? Gerade im Hinblick auf das Pledge, auf die Selbstverpflichtung.
Ich glaube, es ist teilweise der Wille und dann ist es aber auch, es kommt, glaube ich, auch einfach auf die Teilnehmenden an. Also nicht in jedem Kontext gibt es genug Menschen, die das mittragen wollen und dann wird man das nicht schaffen. Also ich glaube, es ist immer möglich, das zu schaffen, wenn man es will. Es kann aber sein, dass es einfach Kontexte gibt, wo Menschen gegen Wände rennen, wo sie einfach andere Leute nicht hinkriegen. Rock am Ring hat ja jetzt wieder heute, glaube ich, neue Leute bestätigt und da habe ich, glaube ich, eine Frau gesehen. Also ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Ich bin mir sicher, andere machen das gerade, aber da hat sich, glaube ich, in der Quote nichts verändert oder nicht grundlegend verändert. Und wenn man dann aber auch sieht, dass da halt Bands spielen, die angeblich Feminismus unterstützen oder dafür sprechen und dann aber solche Festivals spielen, dann weiß nicht. Ist halt auch Lippenbekenntnis ein Problem, denke ich.
Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat von dir entdeckt beim Deutschlandfunk. Da hast du im Interview gesagt, das stand dann in der Überschrift, aber so, wenn man sich's anhört, dann ist es so ein bisschen eine offene Frage, glaube ich, von dir. Vielleicht brauchen wir doch eine Quote, hast du da gesagt. Beziehst dich da aber auch vor allen Dingen darauf, naja, wenn von öffentlicher Hand gefördert wird, also wenn Events von öffentlicher Hand gefördert werden, dann könnte man ja mal drüber nachdenken, ob es nicht eine verpflichtende Quote geben sollte. Ne? Also 50-50 oder so. Jetzt 4 Jahre später. Was ist denn jetzt deine Meinung dazu?
Wir brauchen eine Quote. Also ich finde das halt vor allem witzig. Wir machen ja in Deutschland viel, was ich Fehlbedarfsfinanzierung für nicht kommerzielle oder für, also in irgendeiner Form von Fehlbedarfe finanzieren soll. Aber was ist denn das für ein Fehlbedarf von weißen Cis-Männern? Also wo haben die denn einen Fehlbedarf? Die haben ja schon den ganzen Markt. Also ich verstehe eigentlich gar nicht, warum, ich habe nichts gegen weiße Cis-Männer, aber eigentlich gibt es genug Gruppen, die man fördern müsste und die vor allem momentan keine Förderung bekommen. Zum Beispiel, weil diese Förderanträge hochkompliziert sind. Und der Antrag selber ist noch das Einfachste, das abzurechnen, da brauchst du auch wieder fast schon einen Steuerberater. Also das ist unglaublich. Und da schließen wir ganz viele Leute aus, die keinen akademischen Hintergrund haben, die oder nicht genug Geld eh schon haben. Das ist lustig. Ganz oft kriegen nämlich Leute, die eh Geld haben, noch mehr Fördergelder. Das passiert auch ganz oft. Aber im Endeffekt ist da kein Fehlbedarf, sondern es gäbe genug Leute, die wirklich Fehlbedarf haben, weil sie sonst keine Sichtbarkeit haben. Das sind Menschen mit Behinderungen, das sind Flinter, das sind Flinter mit Behinderungen, das sind Women of Color, People of Color und so weiter und so fort. Und je mehr man das ja intersektional schichtet, umso weniger Sichtbarkeit. Ich meine, wie viele Frauen im Rollstuhl, die of Color sind, hast du mal auf einer Bühne gesehen? Also wahrscheinlich null. Und deswegen, und manche machen das ja schon. Also das Musikboard zum Beispiel in Berlin, die machen eine 50-50-Quote für ihre Förderung und die haben das einfach entschieden.
Okay.
Ich habe aber gerade mit einem Förderer gesprochen, das ist ganz lustig, der Bundesförderung macht und der sagt, er selber als Geschäftsführer würde sofort auch das machen. Aber dadurch, dass sie da ein Gremium haben, das solche Änderungen entscheidet, kann er das nicht selber entscheiden und das ist nicht so einfach, das zu ändern auf Bundesebene. Aber eigentlich fände er es auch gut.
Okay. Auf Bundesebene gibt es ja nicht viele Musikfördermöglichkeiten. Ein Thema, was immer wieder dann aber auch genannt wird in dem Zusammenhang, du hast das Wort ja jetzt auch schon des Öfteren verwendet, ist Sichtbarkeit. Ne? Also ich denke, das ist dann also auch so ein ganz klassisches Argument, wenn man jetzt das auf mal so ein großes Festival vielleicht mal so ein bisschen reduziert, so veranschaulicht, dass gesagt wird, naja gut, wie soll ich die ganzen Künstlerinnen denn buchen? Die gibt's ja gar nicht. Jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Und dann sagst du natürlich so, naja, wir müssen die, das ist ja auch mit deiner Aufgabe, wir müssen die sichtbarer machen. Ich finde es so, das ist erstmal verständlich. Sichtbarkeit ist aber irgendwie jetzt erstmal so ein sehr nebulöses Wort. Was bedeutet das für dich konkret? Du arbeitest ja auch viel dran.
Das sind jetzt zwei verschiedene Sachen. Das erste ist mal, es gibt genug HeadlinerInnen, also wirklich genug. Und wo Rock im Park und Rock am Ring ja gerade so dabei sind, das Line-Up von 1996, wo ich das letzte Mal da war, zu wiederholen, hätten sie genauso gut Alanis Morissette oder Garbage oder ähnliche Bands hinstellen, dann wären sie genau auf demselben Level wie jetzt Bush oder wer auch immer da jetzt gerade spielt. Aber es ist ja eigentlich so ein Abklatsch von den 90ern, was sie gerade machen. Also da gibt es ja Headliner. Oder man kann ja auch, keine Ahnung, neuere Sachen, Ariana Grande und was auch immer sonst noch gerade alles im Pop-Bereich aktuell ist. Also die verkaufen ja genauso Tickets. Wenn das Argument Ticket verkaufen ist, dann gibt's die schon. Und selbst wenn, dann kann man auch sagen, okay, ich habe jetzt keine HeadlinerInnen, dann mache ich halt Nachwuchsleute. Als ob irgendein Mini-Band, der aus dem Nürnberger Vorort kommt, da irgendwie auch nur ein Ticket verkauft. Es geht doch niemand wegen den Vorbands dahin. Das heißt, da kann ich auch da gucken, dass ich das irgendwie verbessere und da eben die Sichtbarkeit erhöhe. Und Sichtbarkeit hat einfach damit zu tun, wenn ich mich selber nicht sehe auf der Bühne oder hinter der Bühne oder überhaupt irgendwo, dann weiß ich doch gar nicht, dass ich das machen kann. Also wenn mir jemand in der Schulzeit gesagt hätte, dass ich das mache, was ich jetzt mache, dann hätte ich nicht gewusst, wie ich da hinkomme. So. Mhm. Also das gibt's ja nicht als Jobausschreibung, das sagt dir ja nicht das Arbeitsamt und so kannst du das werden, ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir deswegen eben über diese Themen reden und dass wir eben auf den Bühnen, vor den Bühnen Sichtbarkeiten schaffen, dass wir Mentoring machen, dass wir in der Presse zum Beispiel auch mehr vertreten werden. Es ist ganz wenige Flinter, die zum Beispiel auch in der Presse arbeiten. Ich glaube, es sind so 20% oder 23%. Und es gibt ja diese unconscious bias Probleme, dass Menschen halt, ne, Menschen, die sie als für sich ähnlich empfinden, auch eher quasi heranziehen, als Mentoren da sind oder unterstützen, auf den Weg bringen, Förderung zu sprechen. Da gibt's genug klare wissenschaftliche Forschung zu. Das heißt, da wiederholt sich so ein Zirkel. Ne? Wir haben so einen Circle auf weiße Cis-Männer buchen weiße Cis-Männer oder fördern weiße Cis-Männer. Deswegen ist es auch so wichtig, dass zum Beispiel Jurys paritätisch besetzt sind oder divers besetzt sind. Mhm. Weil das sonst, das ist gar nicht mal, dass das böse Menschen sind, sondern dass die halt einfach das gar nicht reflektieren, dass sie das machen.
Okay. Vielleicht noch einmal kurz zurück zum Festival. Gibt es denn Festivals, wo du sagst, ey, aber die kriegen das richtig gut hin, die solltet ihr euch mal alle angucken? Das wäre jetzt vielleicht auch nochmal, dass wir nochmal so die positiven Sachen herausheben.
Also Popkultur auf jeden Fall. Popkultur hat vor allem auch also nicht nur eben dieses Gender Equality auf dem Schirm, sondern diesen intersektionalen Ansatz. Und zu sagen, wir schauen uns auch explizit nach Women of Color, nach People of Color um, nach Menschen mit Behinderungen und versuchen hier ein bisschen inklusiver zu denken und das Line-Up zu erstellen und das sieht man einfach. Und das macht wirklich unglaublich viel aus, finde ich. Aber wir haben natürlich auch extrem viel Geld, das muss man dazu sagen. Co-Pop ist auf jeden Fall auch von Anfang an dabei und versucht das sehr stark mitzutragen. Es gibt auf jeden Fall Festivals, die das machen und die das auch schon lange machen. Und ich glaube, dass wenn man das möchte, gerade mit so einem großen Festival, was Tickets verkauft, egal was man denen hinsetzt. Also Da brauchst du zwei Headliner bei Rock im Ring und dann sind die doch eh fast schon ausverkauft quasi, weil der Rest geht für die Party hin. Also okay. ich glaube, dass das alles machbar wäre und dass es definitiv gute Beispiele gibt und wenn man sich anschaut, wer jetzt zum Beispiel auf der Keychange-Seite ist, auf dem Pledge, dann kann man sich auch die guten Festivals darüber finden, sage ich jetzt mal.
Stimmt, ja, okay. Was du auch getan hast, ist, du hast es vorhin schon gesagt, Save the Dance hast du mitgegründet. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Das hast du, glaube ich, letztes Jahr, also 2020, gegründet. Vielleicht kannst du da auch nochmal erklären, was war da euer Anliegen?
Genau, also eigentlich ist es nur so eine konsequente Fortsetzung dessen, was ich davor gemacht habe. Also am Anfang eben stärker mit Gender Equality, auf damals vielleicht noch Männer und Frauen bezogen. Dann habe ich aber festgestellt, dass es eigentlich eben nicht reicht, sondern dass man intersektional denken muss und welche Probleme haben denn verschiedene Menschen, was für Bedürfnisse haben verschiedene Menschen, wie kann zum Beispiel Awareness dabei helfen, diese Bedürfnisse und die Probleme, die eben marginalisierte Gruppen in der Öffentlichkeit haben, auch irgendwie besser abzuholen und die irgendwie auch, dass diese Ausschlüsse, die passieren, weil sich Menschen nicht sicher fühlen, also dass sie zum Beispiel gar nicht erst auf das Festival gehen oder auf das Event, weil sie Angst haben, dass es Überfälle gibt oder dass sie sich einfach insgesamt unwohl fühlen den ganzen Abend. Ne? Wie können wir das verhindern? Indem wir eben über Awareness bestimmte präventive Maßnahmen haben, aber auch eben eingreifen können auf einmal. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass man eben diesen Menschen auch so ein Sicherheitsnetz gibt und sagt, wir achten alle aufeinander in diesem Space. Wir sind eben nicht nur, ich schaue auf mich, sondern wir schauen alle aufeinander und dadurch können wir irgendwie einen schöneren Ort für alle, nicht nur für marginalisierten Gruppen, sondern für alle Menschen schaffen.
Das heißt, mit der Initiative beratet ihr vor allen Dingen Veranstalterinnen und Veranstalter?
Also wir
Konzepte.
Genau, wir beraten, wir erstellen gemeinsam Konzepte, wir stellen auch mal ein Awareness-Team, wir schulen Awareness-Teams. Wir sprechen aber auch zu anderen Themen, eben wie man sein Booking diversifizieren kann oder wie man allgemein Flinter mehr empowern kann. Oder wir haben jetzt mit der Fachstelle Pop in München zum Beispiel einen Leitfaden für Awareness entwickelt, wo man eben als Organisation oder veranstaltende Person einfach mal über Fragen sich so einem eigenen Konzept nähern kann. Wir haben jetzt gerade einen Inklusionsrider und Diversity Rider für KünstlerInnen rausgebracht. Da können dann KünstlerInnen reinschreiben als Teil ihres Riders, also ihres Vertrags mit der Venue, wie was sie sich wünschen. Also das kann zum Beispiel sein, dass kostenloses Wasser oder Unisex-Toiletten oder eben Awareness-Poster, Awareness-Konzept. Kann aber auch sowas sein wie, ich möchte eine rauchfreie Venue oder möchte, dass Ohrstöpsel drin sind. Billie Eilish zum Beispiel hat in ihrem Rider drinstehen, dass sie eine bestimmte Dezibelzahl nicht überschritten haben möchte, weil sie so viele junge Fans hatten. Sagt, sie möchte nicht, dass die Leute schon mit 14 den ersten Hörsturz haben, was ich auch total super finde. Man könnte das auch weiterdenken. Wir haben fast keine Events, die alkoholfrei sind, was Menschen, die mit Sucht leben oder auch aus religiösen Gründen von vornherein ausschließt. Auch das konnte mit in einem Rider drinstehen und somit so sind das einfach so Anhaltspunkte, wie KünstlerInnen auch einen Teil beitragen können. Und gleichzeitig könnten natürlich auch Venues sich das anschauen und sagen, wir legen uns darauf von vornherein fest, als freiwilliger Pledge. Das ist auch so eine Sache, wo wir gerade dran arbeiten, so eine Art Event-Pledge, Nightlife-Pledge, wo Clubs und Veranstaltende sich freiwillig selbst verpflichten könnten, eben zu bestimmten solchen Sachen. Und dass das dann ausgehangen wird und man weiß genau, wofür dieser Club steht. Und dass sie dann auch in irgendeiner Form eine Zertifizierung finden, das wäre so der erste Schritt eigentlich. Genau, das
da erwarten wir. Ja, also eine sehr gute Sache. Also das ist mir tatsächlich erst im Vorfeld dieses Gesprächs so bewusst geworden, dass es das gibt. Und das finde ich extrem unterstützenswert. Was du auch dann in diesem Jahr dann noch, also ich finde es total Wahnsinn, was du alles auf die Beine stellst, was du in diesem Jahr dann noch gegründet hast, ist Network the Networks.
Ja.
Also ein dezentrales Netzwerktreffen, was im Prinzip ja jetzt die ganzen Themen, die du jetzt auch genannt hast und angerissen hast, ja auch nochmal so mit unterstützt, wenn ich das richtig verstanden habe. Es geht um Wissenstransfer, Austausch. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären, für Leute, die das dann auch interessiert.
Also Network the Networks ist so ein bisschen erstmal aus der Idee von, wie kann man We Make Waves weiterentwickeln, entstanden. Mhm. Und gleichzeitig so ein bisschen inspiriert vom Remote Congress vom Chaos Communication Club. Weil ich das so gut fand, dass da so viele verschiedene Hackspaces und Vereinigungen quasi dezentral Themen zusammen bearbeiten. Und bei uns ist oft das Problem, dass die Leute alle parallel an denselben Problemlösungen arbeiten. Und das ist irgendwie so sinnlos, weil wir irgendwie schon viel weiter sein könnten, wenn wir zusammenarbeiten würden, statt halt parallel arbeiten. Und die Idee war, dass wir eben sagen, wir bieten so eine Art Plattform, wo Themen vorgeschlagen werden können und wir bringen die dann zusammen mit anderen Leuten, die das zusammen machen wollen und es findet alles an einem Tag statt, aber wo die sich treffen, das ist deren Sache. Natürlich online alles, weil Corona, aber die Idee war eben, ob ihr jetzt Zoom, Jitsi, unser Workadventure oder sonst was nutzt, das ist euch überlassen. Ihr gebt uns nur die Infos, wie man sich registrieren kann und wo es stattfindet und alles. Wir haben das dann quasi beworben, aber es war frei wie. Und wir hatten, wir hatten 330 Teilnehmende auf jeden Fall.
Ja.
Es waren 28 Sessions, kann das sein?
Okay.
Also ziemlich viele Sessions auf jeden Fall, ja, die den ganzen Tag liefen. Und es war echt total schön, aber auch echt krass. Wir hatten gar nicht gedacht, dass wir so viel Zulauf bekommen. War dankenswerterweise angedockt an die CO-Pop, die das auch massiv mitbeworben hat. Auch da wieder ein großes Danke, weil das ist einfach, macht was aus. Es hilft einfach total an der Sichtbarkeit. Genau, und unterstützt dann aber wiederum vom Reeperbahn Festival beziehungsweise von KeyChange. Also da hat sich dann der Kreis geschlossen. Und via Music Women Germany. Also es ist so ein,
ja,
kompliziert manchmal, wie die da laufen.
Aber das ist schon erstmal nur so ein deutsches Tool oder soll das dann auch international werden?
Es soll international werden. Es ist so, dass die Förderung auf deutsche Netzwerke beschränkt war. Also hier ist wieder die Frage, wie die Förderung greift. Und da ging das nicht anders. Es gab aber auch englischsprachige Austausch. Also wir haben mit KeyChange direkt einen Action Against Abuse Alliance ein Get-Together gemacht, wo es eben um Safer Space Awareness Arbeit ging auf internationaler Ebene. Wir hatten Girl Noisy aus Berlin, die auch englischsprachigen Input angeboten haben und der Rest war auf Deutsch, soweit ich mich erinnere. Aber ja, es war eben wegen der Förderung. Wir haben jetzt wieder Förderung zugesagt bekommen. Vielleicht machen wir es wieder im April zur CO-Pop, falls die uns wollen. Aber ich muss das jetzt sehr schnell entscheiden. Und
ach so, es ist halt, stimmt, ist ja bald
April. Ja, es ist quasi morgen gefühlt. Ja. Deswegen. Und entweder ist es dann oder ist dann wieder im Winter, weil im Sommer ist mit Festivals und Events, das ist schwierig. Also A, auch weil niemand online sein möchte. Und ich glaube, es macht einfach Sinn, das online zu behalten, weil die Leute nicht so viel Geld haben, um oder vielleicht auch chronisch krank sind oder sonst was, um eine Teilnahme vor Ort nicht zu ermöglichen. Und man könnte dann sagen, okay, wir machen einen Tag wieder Network the Networks mit verschiedenen Themen. Und am nächsten Tag, falls es bei der CO-Pop zum Beispiel wäre, eine Möglichkeit für die Leute vor Ort, sich noch irgendwie zu vernetzen und im echten Leben zu treffen.
Mhm. Bei dir, da dreht sich viel ums Vernetzen, wenn man das so hört, was du tust, was du machst. Also du bist ja irgendwie so ein wandelndes Netzwerk anscheinend. Das ist ja auch für viele immer wieder auch die Frage, wie schaffe ich das, wie kriege ich das hin? War das schon immer so, war das schon, dass du von kleiner auf die Person warst, die das irgendwie konnte oder musstest du das auch lernen?
Ich glaube, man braucht so ein bisschen beides, würde ich sagen, also je nachdem. Ich würde sagen, ich hab das schon immer so ein bisschen gekonnt irgendwie und bei manchen Sachen musste ich mich ein bisschen dazu überwinden manchmal, wenn man so auf eine ganz große Gruppe neuer Leute irgendwie stößt, dann ist das natürlich erstmal überfordernd vielleicht auch.
Klar.
Man braucht, glaube ich, schon die Persönlichkeit. Also ich kenne viele Leute, die das erste Mal zum Reeperbahn-Festival gehen und dann dieses Konferenzticket haben und völlig überfordert sind und auch nicht reinkommen, weil es irgendwie alles so geschlossene Kreise erstmal sind. Also man braucht eigentlich erstmal eine Person, zu der man einen Anschluss hat und dann kann man irgendwie, kommt man so rein und dann kann man sich das so nach und nach erarbeiten. Und ich glaube, das Wichtige ist daran, dass man Spaß hat, weil wenn es einem keinen Spaß macht, dann bringt das auf die Art und Weise nichts. Es gibt da immer viele verschiedene Möglichkeiten, voranzukommen.
Hm. Spaß ist ja eigentlich auch nochmal ein ganz gutes Thema, weil auch da, ich frage mich immer so, du machst so viel, du hast so viele Engagements, du bist so aktiv. Es geht ja gar nicht ohne Spaß so. Was ist so diese Motivation für dich, jeden Tag aufs Neue das Thema anzugehen? Weil ich kann mir auch vorstellen, das muss ja zum Teil auch frustrierend sein.
Ja, also es ist schon mal frustrierend, aber ich weiß nicht, ich habe immer so, also ich stelle mir immer so, ich bin irgendwie dickköpfig, würde ich sagen. Ich bin determiniert und mache das dann. Entweder mit Wut oder mit Determination. Das ist dann eins von beiden oder beides. Und dann läuft okay. Das schon weiter. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich will jetzt aufhören. Vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht will ich auch irgendwann nicht mehr nur Projekte machen, sondern irgendwo festarbeiten. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen, für andere Menschen zu arbeiten, also so dauerhaft, die nicht projektbezogen sind. Aber wer weiß, ich meine, das kann sich natürlich ändern. Aber bislang finde ich immer, solange irgendwie das so Sachen gibt, wo ich noch was beitragen kann, möchte ich das versuchen. Solange ich noch Energie habe, würde ich es auf jeden Fall weitermachen.
Okay. Jetzt ja eh eine besondere Zeit. Ich hatte gelesen, du warst vor Corona extrem viel unterwegs, ne?
Ja.
Was bedeutet das denn jetzt für dich, so viel zu Hause zu sein?
Ja, also im ersten Jahr war ich ziemlich viel zu Hause, viel zu viel. Das war ziemlich deprimierend. Also das war auch echt nicht schön erstmal. So, also auch weil es damals ja noch überhaupt keinerlei Plan gab, wann öffnen wir wieder oder öffnen wir je wieder so, wie es vorher war. Also wissen wir jetzt noch nicht, aber damals fand ich es noch viel schlimmer. Und irgendwie haben wir uns dann aber eben umorientiert und haben erstmal gesagt, okay, wir fokussieren uns jetzt eben auf diese Workshop-Sachen, auf die Awareness-Arbeit, weil wir da sehr viel auch online machen können. Dann habe ich damals auch noch bei der Uni denen geholfen, dem Soziologie-Institut auf Online-Lehre umzustellen. Das war dann irgendwie ganz gut, weil ich dann schon so drinne war irgendwie. Und dann hat sich es eigentlich wieder ergeben, dass doch wieder mehr unterwegs war, als ich dachte. Also ich war jetzt gerade eben in Berlin bei dem Netzwerktag und wir haben in Hamburg einen Lehrauftrag an der Hafen City Universität, auch zum Thema Diversity und Awareness. Waren wir da, Tatsache in Präsenz. Also es ist gerade wieder mehr in Bewegung, würde ich sagen. Und jetzt waren wir sogar in Tschechien eingeladen, bei Novel Prag, bei der Konferenz. Also es ist natürlich nowhere near, was früher war. Ne? Also bevor Lockdown war ich noch in Kanada und in Slowenien und das ist halt ganz anders. Und jetzt ist halt mehr so Deutschland, aber man freut sich auch, wenn man irgendwie aus der eigenen Stadt rauskommt. Also ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt und ich finde es jetzt dadurch, dass jetzt wieder auch so viel passiert, also eigentlich habe ich jetzt mehr Anfragen, als ich machen kann und wir expandieren eigentlich auch weiter und suchen weiter Leute und das ist eigentlich super und wir arbeiten ja auch eng mit der Stadt München zusammen und da ergeben sich gerade sehr viele Sachen, die einfach mich total positiv stimmen und insofern meinen Pflanzen hat es gut getan, mir am Anfang nicht so, aber ich habe mich irgendwie, also ich habe viele Sachen gelernt, die ich sonst nicht gelernt hätte oder die ich so nicht gemacht hätte, wenn Lockdown nicht gewesen wäre oder Corona nicht gewesen wäre und zum Beispiel Network the Networks hätte es so nicht gegeben, weil wir einfach nie alle online auf Zoom rumgehangen wären. Das ist einfach
ja. Stimmt und natürlich.
Ich glaube, dass das schon auch so einen inklusiven Faktor hat, dass man eben Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen Erkrankungen mehr mit reinholt, die jetzt auch mehr partizipieren können an Kultur, an Diskussionen. Auch Menschen, die kein Geld haben oder kaum Geld haben, an sowas teilnehmen können. Also das ist, auch wenn wir uns alle immer noch sehr gerne im echten Leben treffen, es ist einfach, glaube ich, auch inklusiv, wenn wir das weitermachen würden. Und es muss ja nicht alles online bleiben, aber dass man ab und an so ein Netzwerktreffen online macht, das finde ich echt total gut. Oder ein Konzert, auch livestreamt. Solche Sachen sind eigentlich super, wenn das bleiben würde.
Ja, das stimmt. Wow, da war jetzt echt eine Menge drin. Eine Sache muss ich natürlich noch fragen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man in deine Schublade guckt, da liegen doch bestimmt noch eine Handvoll Ideen drin rum. Was kann man von dir noch so in den nächsten 2-3 Jahren erwarten?
Ja, also ich würde schon gerne mal so ein Network in Netflix auch im echten Leben machen, in irgendeiner Form. Ja. Auf jeden Fall. Ich würde auch gerne, also wir haben jetzt gerade einen Antrag geschrieben für einen Zero Waste Community Space für nächstes Jahr in München. Da hoffe ich, dass das auch stattfinden wird und dann nochmal so diese Schere zu Sustainability zu schlagen auch, weil das ja auch dazugehört in diese ganzen Themenkomplexe rein. Ja, also es ist eigentlich, ich bin auch immer gespannt, was, wenn ich neue Leute kennenlerne, wo sich dann neue Dinge ergeben und wo man irgendwie zusammen neue Sachen irgendwie entwickelt und erträumt. Und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen mehr dahin kommen, dass die Stadt zum Beispiel auch offener ist für so Anfragen für öffentliche Raumnutzung oder das auch klarer macht, transparenter macht, wie man dann so einen öffentlichen Raum nutzen kann. Und das, wenn das vereinfacht wird, dann glaube ich, kann man auch sehr viel irgendwie gewinnen, so im Allgemeinen. Da würde ich gerne weitermachen und ja, weiter Netzwerke vernetzen, weil ich glaube, es gibt so viele tolle Netzwerke, aber die müssen auch voneinander lernen, die können nicht immer nur parallel arbeiten, weil das ist irgendwie ja, wie gesagt, eigentlich schade, wenn sie das machen.
Ja, okay. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, also für den vielen Input, den du hier geliefert hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und dass du wieder viel reisen kannst demnächst. genau. Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Das war der Redfield Podcast 96 und Weihnachten steht vor der Tür. Diesem Jahr ist ja der Plan, auch über die Feiertage hindurch Folgen zu machen und diese zu veröffentlichen. Mal schauen, ob wir das auch hinbekommen und ob nicht doch alle Gäste dann doch eher in den Weihnachtsferien sind. Solltet ihr daher Gäste oder auch Themenwünsche haben, dann meldet euch gerne auf all unseren Kanälen oder schreibt mir direkt zum Beispiel auf LinkedIn. Zum Ende hin, wie immer, ein Dankeschön an unsere Podcast-Partner Ticketmaster und Antelope Audio. Habt noch ein paar schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.